Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Novak Djokovic gegen Daniil Medvedev. So heißt das Finale der US Open 2021. Nur noch, Daniil Medvedev steht zwischen Novak Djokovic und dessen Grand Slam. Allen vier Grand-Slam-Turnieren in einem Jahr gewinnen. Seit Rod Laver hat das bei den Herren keiner mehr geschafft. 52 Jahre ist das hier. Seit Steffi Graf hat das niemand mehr geschafft. Es ist 33 Jahre her. Novak Djokovic hat sich in einem herausragenden Match heute Morgen gegen Alexander Zverev fürs Finale qualifiziert. Daniil Medvedev musste nicht ganz so viel Anstrengung unternehmen, um dieses Finale zu erreichen. Wir stehen vor einem wirklich famosen Wochenende. Heute Abend das Teenager-Duell bei den Frauen. Morgen Abend, ja, Geschichte, die geschrieben wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de, unserem Daily zu den US Open. Mein Name ist Andreas Thies und ohne ihn wird es nicht funktionieren. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, wir haben ein wirklich bemerkenswert gutes Match gesehen heute Morgen zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic. Und bevor wir über das Match sprechen zwischen ihm und Daniil Medvedev, beziehungsweise über das Match sprechen, was heute Morgen über die Bühne gegangen ist. Wir beide machen jetzt diesen Podcast seit knapp 8 Jahren. So nah standen wir noch nicht vor Historie. Wir waren vor 6 Jahren, als Serena Williams 2 Siege von einem Grand Slam entfernt war, waren wir schon mal so ähnlich vor einer Historie. Das wäre was ganz Besonderes, wenn Novak Djokovic das nächste Match gewinnen will.
Ja, also sind wir realistisch. Es wird vermutlich nicht nochmal passieren. Wenn es jetzt nicht am Sonntag passiert, dann sehe ich nicht, wie es in den nächsten Jahren passieren wird. Also ich meine, Djokovic wird ihn nicht mehr holen, Serena auch nicht. Auf der Damenseite tut sich mit niemand auf, bei dem es aussieht, dass sie auf allen 4 Belegen so dominieren kann. Bei den Herren sieht sowieso alles nach Pari-Pari aus. Kann sein, dass irgendwo im Moment jemand im Kindergarten ist oder in der Grundschule, der oder die das dann am Ende schaffen wird. Aber es ist schon kein Zufall, dass das in den letzten 50 Jahren zweimal passiert ist oder 52 Jahren zweimal passiert ist und es jetzt die Chance zum dritten Mal gibt. Also wir werden so oder so am Sonntag Historisches erleben. Entweder holt Djokovic den Grand Slam und dann beginnt sowieso eine ganz neue Ära, einfach dahingehend, dass wir dann uns in etwas befinden, was wir so im Herrentennis einfach in unserer Lebzeit nicht kannten. Oder aber er wird auf der größtmöglichen Bühne gestürzt von jemand aus der nächsten Generation. Also so oder so wird der Ausgang sehr spannend sein. Und Djokovic hat schon angekündigt, er wird das Match spielen wie das letzte seines Lebens. Und wenn der das sagt, dann kann man ihm das glauben. Das ist, glaube ich, keine Phrase. Der wird es wirklich tun. Von daher sollte uns ein gutes Wochenende bevorstehen.
Man stelle sich vor, Daniil Medvedev mit der komischen Vorhand, mit diesem unorthodoxen Stil, der erst vor 3 oder 4 Jahren so richtig auf der Tour angekommen ist, würde diese Serie stoppen. Was wäre das für ein, das wäre ein Erdbeben.
Ja, und vor allem, wenn man ihn jetzt natürlich mit Tsitsipas und mit Zverev vergleicht, den anderen beiden Anführern der Generation darunter, das sind ja Typen, naja, ich meine, die kommen in den Nachtclub und halten sich für einen King, ne? Medvedev lungert vielleicht hinten in der Ecke rum und hat natürlich trotzdem genug Selbstbewusstsein, aber er trägt es jetzt nicht in derselben Art und Weise wie die anderen beiden vor sich her. Und das wäre aber vielleicht irgendwie passend, wenn er es dann beenden würde, denn Djokovic war ja auch nie eigentlich so richtig der König seiner Generation. Irgendwie waren Federer und Nadal immer vorne auch wenn ich glaube, mittlerweile es wenig Fragen gibt, wer von den dreien der Beste gewesen ist und wer das höchste Niveau gehen konnte und wer auch hier natürlich das außergewöhnlichste Jahr von den dreien bisher spielt. Oder nicht nur von den dreien bisher in diesem Jahr, sondern wenn man all deren Karrieren zusammennimmt.
Wir haben dann ja auch immer gesagt, sollte er jetzt wirklich den Grand Slam gewinnen, dann gibt es objektiv ja auch keine Möglichkeiten mehr, es anders zu argumentieren, als dass das Novak Djokovic der Beste der Geschichte im Tennis gewesen ist. Und wir können es jetzt schon argumentieren, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Novak Djokovic ist dann zu Leistungen noch imstande. Das ist doch die 1%, vielleicht 2% mehr, als alle anderen rauskitzeln können. Ich weiß nicht, ob Alexander Zverev heute gegen Rafael Nadal oder gegen Roger Federer in Bestform unterlegen gewesen wäre, weil der hat verdammt gut gespielt. Novak Djokovic schafft es, diese Grenzen noch so ein ganz kleines bisschen weiter nach hinten zu verschieben. Wenn man so einen Gartenzaun so den 1 Zentimeter noch nach hinten verschieben kann, das ist Novak Djokovic für mich.
Naja, vor allem dürfen wir nicht vergessen, er hat jetzt sehr gute Chancen, das Jahr wieder als Nummer 1 zu beenden. Damit würde er Pete Sampras kassieren und dessen Rekord. Er hat natürlich schon längst den Rekord der Wochen an der Nummer 1. Den wird er weiter ausbauen. Ich denke, er hat eine Chance, sich auch all die Damen zu holen. Vor allem, wenn er hier jetzt gewinnt, dann dürfte es sehr schwer werden, ihm vor Frühling, Sommer nächsten Jahres die Nummer 1 abzunehmen. Bei den Masters-Titeln, die sind natürlich erst richtig relevant geworden in den 90ern, aber da ist er ja mit Nadal gleich auf. Ich gehe auch davon aus, dass er sich das am Ende seiner Karriere holen wird. Also gibt nicht mehr viel Weideland, was sich andere holen können und vor allem, was sich Nadal und Federer zurückholen können. Und mir ist schon bewusst, da kommen auch andere Sachen dann mit rein. Ästhetik, persönliche Präferenzen, Verhalten. Aber ich glaube, wenn wir jetzt uns die sportliche Leistung angucken, dann ist Djokovic an den anderen beiden vorbeigezogen und es wird vermutlich schwer für die beiden, da nochmal die Kurve zu bekommen.
Novak Djokovic hat letzte Nacht bzw. heute Morgen im Halbfinale gegen Alexander Zverev gespielt. Und wenn man sich nur die nackten Zahlen anschaut, dann steht am Ende ein 5-Satz-Sieg für Djokovic in etwas mehr als 3,5 Stunden. 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 und 6-2. Der 5. Satz war relativ schnell entschieden, 5-0 stand es dann. Alexander Zverev konnte noch einen Break aufholen und am Ende dann aber Djokovic sein letztes Break dann transportieren und dann mit 6-2 dann gewinnen beziehungsweise das letzte Break dann noch machen. Aber was sich dazwischen abgespielt hat, das war wirklich, wirklich großer Sport, den die beiden geboten haben. Und lass uns einfach mal von vorne dieses Match dann durchgehen. Alexander Zverev war der vorletzte Spieler, der Novak Djokovic besiegt hat. Pablo Carreño Busta ja noch im Spiel um Platz 3 in Tokio, aber das Spiel können wir so ein bisschen, da können wir so ein bisschen eine Klammer drum machen. Zverev war mit großem Selbstvertrauen angekommen. Er selber 16 Spiele in Folge gewonnen, hat großes Selbstvertrauen gehabt, Olympia, Cincinnati gewonnen und wie gesagt war einer der letzten Spieler, der Djokovic besiegt hat. Djokovic selber konnte ja selber vor lauter Kraft nicht der passte durch gar keine Tür. Er hat es dann auch geschafft, in diesem Turnier mal mehrfach mit einem Satz in Rückstand zu geraten, beziehungsweise den ersten Satz zu verlieren, aber trotzdem haben wir nicht so richtig das Gefühl gehabt, dass er gefordert worden ist. Ja, er hat gegen Holger Rune mal einen Satz verloren. Ja, er hat gegen Kei Nishikori einen Satz verloren, gegen Jenson Brooksby, gegen Matteo Berrettini. Aber das war alles, er hat ja selber gesagt, ich weiß, was ich zu tun habe und wann ich es zu tun habe. Und deswegen musste man sich dann gar nicht so großen Sorgen machen. Musste man sich heute nach dem ersten Satz gegen Alexander Zverev Sorgen machen, weil der erste Satz war vielleicht der beste Satz von Alexander Zverev, den er gespielt hat, gegen Novak Djokovic dann auch, vor allen Dingen heute. Er hat bis zum 4-4 war es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, aber Alexander Zverev hatte immer so eine kleine Jota mehr vom Match als Djokovic. Er schnupperte eher so ein bisschen am Break und er konnte eher so ein bisschen für Akzente sorgen. Dann holte er sich das Break und konnte es ausservieren. Ich hatte das Gefühl nach dem ersten Satz, hier geht was für Alexander Zverev. Es ist kein Zufall, dass er diesen Satz gewonnen hat, beziehungsweise wir müssen nicht darüber sprechen, dass Djokovic ein Langsamstarter war in diesem Satz. Es war ein fast perfekter Satz von Alexander Zverev.
Ja, eine Zahl unterstreicht das. Er hat 17 von 18 Punkten beim eigenen ersten Aufschlag gewonnen. Das ist natürlich für ihn immer fundamental wichtig, sowieso in jedem Match, aber auch gerade gegen Djokovic. Dann natürlich auch eine kleine lustige Anekdote, dass Djokovic das Break mit einem Doppelfehler hergibt. Das ist ja sonst eher etwas, was seinem Gegner zugeschrieben wird. Ich fand, er war besser und wuchtiger von der Grundlinie. Der Punkt, der mir da im Gedächtnis bleibt, es müsste sogar der Ball gewesen sein, der ihm dann den entscheidenden Breakpunkt bringt, wo Djokovic wirklich einen präzisen, wuchtigen Schlag durch die Mitte spielt vor die Füße von Zverev und er nimmt den und macht daraus einen Vorhand-Winner. Da hat er gezeigt, er hat ein bisschen einen Power-Vorteil gegenüber Djokovic, nicht nur beim Aufschlag, sondern auch von der Grundlinie. Wir wissen allerdings, und das ist natürlich die Frage, die sich bei ihm immer stellt, er kann das über große Teile von dem Match, aber kann das auch, wenn es eng wird. Und das war einfach die große Frage für ihn. Hält die Vorhand, hält der Aufschlag, wenn es eng wird? Und da sprechen wir dann sicherlich noch drüber, ob das der Fall war. Und du hast dir die Frage eben nach dem ersten Satz gestellt. Dann hat Djokovic allerdings recht früh im zweiten Satz die Gegenfrage gestellt. Bin ich nicht immer noch der Favorit? Und hat sich ein sehr schnelles Break geholt.
Ja. Eins möchte ich noch zu sagen, wie Alexander Zverev das dann ja auch gemacht hat, weil wir haben immer wieder darüber gesprochen, Alexander Zverev ist zu passiv, er steht zu weit hinter der Grundlinie, ist vielleicht dann auch seine Komfortzone, wenn er so von 3 Metern hinter der Grundlinie so ein bisschen das Feld beackern kann. Nichts davon war heute zu sehen. Er stand auf, beziehungsweise innerhalb der Grundlinie. Es gab Statistiken, nach denen er 7-8% mehr innerhalb der Grundlinie stand als bei anderen Matches, was beim olympischen Finale dann dabei war. Und was er auch gemacht hat, ist auch im olympischen Finale, Halbfinale und hier dann auch gemacht hat, ist, dass er erst durch die Mitte gegangen ist, Djokovic wenig Winkel gegangen ist, dann allerdings seinen Grundschlägen vertraut hat, dass er diese Rallyes mitgehen kann und dann irgendwann den etwas zu kurzen Ball von Djokovic aggressiv genommen hat und dann verwandelt hat. Mit Abwarten hätte er es sowieso nicht geschafft, aber was er hier gemacht hat, ist ja so ein bisschen das Spiel in die eigene Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich muss diese Initiative übernehmen. Ich kann nicht abwarten, nicht gegen Djokovic, dann würde er mich fressen. Und das, finde ich, hat er hervorragend gemacht und das ist ja immer so ein bisschen der Kritik Punkt bei Alexander Zverev gewesen, dass er zu passiv ist. Das hat er nicht gezeigt.
Nee, er hat quasi schon 2 von 3 Leveln geschafft. Das eine ist überhaupt dahin zu kommen. Das zweite eben diese Passivität abzulegen. Das dritte die Vorhand und den zweiten Aufschlag gut beschützen können. Da war es dann heute so ein bisschen wackelig. Das ist dann ja auch, wo am Anfang des zweiten Satzes dann das Break kommt. Das ist ja super spannend. Es steht 30-30 in dem Spiel, in dem Djokovic dann breakt. Es wäre wieder mit einem extrem wuchtigen Aufschlag nach außen wirklich so richtig Wumms drin gewesen und Djokovic kriegt ihn noch irgendwie zurück und dann setzt Zverev eine Vorhand ins Aus in einen relativ offenen Court. Es folgt ein Doppelfehler. Also das ist dann noch so ein bisschen die dritte Ausbaustufe. Mhm. Die würde er dann wahrscheinlich auch erklimmen müssen, wenn er die Djokovics dieser Welt in so einem Match schlagen möchte.
Du hast schon gesagt, es kam relativ früh das Break von Novak Djokovic. Er konnte dann bei 3-1 konnte er seinen Aufschlag beschützen, nachdem er 15-30 zurückgelegen hatte und dann war es eigentlich so gut wie gegessen. Er hat den zweiten Satz mit 6-2 gewonnen, nachdem er nochmal Alexander Zverev das Break den Aufschlag abgenommen hatte. Und das ist ja schon der Unterschied. Und vielleicht ist das dann ja auch so ein bisschen schon der Knackpunkt in diesem Match gewesen. Alexander Zverev hat so für ein paar Minuten die Spannung nicht halten können in diesem Match. Du hast es gesagt, wie das Break entstanden ist, dieser One-Two-Punch, der nicht funktioniert hat, danach der Doppelfehler. Und da war er so ein ganz kleines bisschen, dass er diesen Pfad der Tugend verlassen hat. Und das nutzt natürlich Novak Djokovic dann sofort aus. Und er hat die Spannung dann über diese 3,5 Stunden halten können. Und Alexander Zverev dann halt über 3 Stunden 15 Minuten, 3 Stunden 20 Minuten vielleicht sogar.
Na, was doch so spannend ist, da habe ich aber jetzt keine Statistiken zu gesehen. Gefühlt hat Djokovic vielleicht 3 km/h aus seinen Schlägen rausgenommen, Anfang des zweiten Satzes, und ist wirklich sehr viel auf Präzision gegangen. Die Spiele, in dem das Break kommt, fand ich sehr spannend, einfach weil Djokovic da aus meiner Sicht eben es nicht mehr darauf abzielt, das Tempo mitzugehen, sondern wirklich seine Spots zu treffen. Also wirklich die Linien lang gehen zu können mit der Rückhand oder wirklich hinten in die Ecke cross spielen zu können mit der Vorhand. Ja, auch da ein bisschen Tempo raus, aber dann hinten diese Cliffhanger-Vorhand rein. Also belegen kann ich es nicht. Die Daten haben wir leider nicht. Weiß nicht, ob du sie irgendwann gesehen hast.
Aber nein, leider nicht.
Das war so ein bisschen mein Gefühl, dass er das gemacht hat und wirklich alles auf Präzision und auf Fehlerfreiheit gesetzt hat. Und das ist natürlich dann sehr schwer für jeden Gegner, weil erstmal muss man sich ein bisschen an das Tempo anpassen und B, dann keine Fehler gegen absolute Präzision zu machen. Nein, wir haben über die Geschichte gesehen, das gehört zu den schwereren Sachen, die es zu tun gilt im Tennis.
Ja, es sind ziemlich viele Sachen, die es relativ schwer sind gegen Novak Djokovic bei so einem Match. Auf jeden Fall den zweiten Satz gewann Djokovic mit 6-2. Der dritte, der fing eigentlich relativ gut an für Alexander Zverev, der sich sehr früh Breakbälle dann auch erspielen konnte. Im ersten Aufschlagspiel einen Breakball, im zweiten Aufschlagspiel dann zwei Breakbälle. Und da ist dann ein Ball dann dabei gewesen, wo er sich vielleicht dann im Nachhinein dann auch nochmal in den Hintern beißen wird, weil beim ersten Breakball hat er einen sehr machbaren Return dann ins Netz gesetzt mit der Vorhand. Und da hatte Novak Djokovic vielleicht ein kleines bisschen Glück. Aber Djokovic kann seinen Aufschlag halten. Und dann, und da habe ich dir heute Nacht um 3:30 habe ich dir die Nachricht geschrieben, darum müssten wir eigentlich komplette Recap hier aufbauen. Das Aufschlagspiel bei 4-5 von Alexander Zverev. Sehr, sehr früh gerät er mit 0-40 in Rückstand. Und jeder denkt, ja gut, das ist jetzt wieder Novak Djokovic, wie der Leib lädt, so ein bisschen wie die Klapperschlange. Das Opfer ist da und jetzt schlägt er zu. Dann bei 15:40 gibt es den Ballwechsel des Turniers. Ich glaube, da müssen wir nicht drum herum reden. 53 Mal geht dieser Ball übers Netz. Alexander Zverev kann diese Rallye komplett mithalten, mitgestalten und zuckt nicht zurück, bis Alexander Zverev irgendwann den Winner spielen kann, auf 30-40 stellen kann. Und dann bei 30-40 wieder nochmal eine Rallye und Novak Djokovic holt sich das Break. Erstmal dieser 53-Schlagballwechsel, das war ein irrer Ballwechsel und das war wirklich der Ballwechsel des Turniers.
Ja, ist auch auf unserem Twitter-Account zu finden. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, dann schaut mal danach. Ich finde, er entwickelt nochmal besondere Wucht, weil es eben diese drei, sage ich so häufig Wucht, aber er hat nochmal was Besonderes, weil es eben diese drei langen Ballwechsel gibt. Und einer in dem Spiel ist ja schon was Besonderes, gleich drei. Alle drei verlaufen ein bisschen ähnlich. Einmal kann sich Zverev eben da aus der Umklammerung befreien und es war wirklich eine ziemliche Umklammerung und er setzt einen ziemlich risikoreichen Winner dann am Ende dieses sehr langen Ballwechsels. Also das war jetzt nicht wie damals Monfils und Simon bei den Austrian Open, wo der Ball wirklich nur hin und her geschoben wurde. Sie sind jetzt nicht absolutes Risiko gegangen, aber er hat da den entscheidenden Winner gesetzt. Und trotzdem, was ich mir da als Notiz gemacht habe, oder nicht trotzdem, aber die Notiz, die ich mir da auch gemacht habe zu dem Zeitpunkt des Matches: Djokovic tut, was er damals im Wimbledon-Finale 2019 gegen Federer in den Tiebreaks gemacht hat. Bloß keinen Fehler. Da hat er es ja geschafft, in diesen drei Tiebreaks gegen Federer 0 Unforced Errors zu machen. Ja. Und das war auch hier der Fall. Er hat nichts angeboten. Und Zverev musste sich alles erarbeiten. Beim ersten Mal setzt er eine Vorhand knapp ins Aus, auch langer Ballwechsel. Beim zweiten Mal eine echt risikoreiche Vorhand, die er unterbekommt und beim dritten Mal weiß er leider nicht mehr, aber da hat ihm Djokovic auch den Fehler rausgepresst. Und ich meine, wenn Federer daran scheitert, dann kann auch jeder andere an dieser Aufgabe scheitern. Und das ist dann wirklich allerhöchste Djokovic-Kunst.
Das ist allerhöchste Djokovic-Kunst. Und da habe ich gedacht, ja gut, jetzt ist dieses Match innerhalb von den nächsten 20, 25 Minuten beendet, weil erst nimmt er dir deine Beine und dann nimmt er dir deine Seele. Weil wie sich Alexander Zverev nach diesem 53-Schlagballwechsel dann auf den Schläger aufgestützt hat, da habe ich gedacht, ja, jetzt hat er sich die Beine genommen und als nächstes nimmt er sich die Seele. Das ist ein Ausspruch von Andy Roddick gewesen über Novak Djokovic. First he takes your legs, then he takes your soul. Und das ist so ein bisschen sehr häufig zitiert worden in den letzten Tagen, unter anderem auch von Boris Becker, der sich das gleich mal für sich dann verhaftet hat, diesen Spruch, aber er passte relativ gut und ich habe gedacht, ja, im vierten Satz wird Alexander Zverev dann brechen, aber das tat er nicht und das war etwas, was mich wirklich erstaunt hat und überrascht hat und vielleicht ist das dann auch die nächste Entwicklungsstufe von Alexander Zverev. Eine ganz, ganz lustige Begebenheit, er hat zwischendurch mit seiner Box geschimpft, weil er von ihnen eingestellt worden ist, wenn es Big Points gibt, geht Novak Djokovic über die Vorhand von Zverev. Was hat er getan? Was hat Djokovic getan? Und er tut immer das, was, woran man nicht denkt, er ist über die Rückhand gegangen. Und da hat einmal Zverev mit seiner Box dann auch darüber geschimpft, hat trotzdem das Break gemacht in einem umkämpften dritten Spiel des vierten Satzes. Und das konnte er dann wieder transportieren, weil unter anderem sein Aufschlag wieder funktionierte. Ich habe es auf unserem Twitter-Account habe ich auch zwischendurch geschrieben. Erster Aufschlag in Prozent, erster Satz 72%, zweiter und dritter Satz 54% und vierter Satz dann wieder 74%. Er hat sich in einem ganz, ganz entscheidenden Moment dieses Break geholt und konnte das dann durch, ja, unterstützt durch seinen Aufschlag, konnte er dieses Break transportieren. Aber wie er sich das Break geholt hat, mit welcher Willensstärke und mit welcher Penetranz er sich doch dieses Break geholt hat, das war beeindruckend. Vor allen Dingen, er hätte, und da hätten wenige in irgendeiner Weise Vorwürfe gemacht, er hätte auch brechen können, aber er ist nicht unter diesem Druck gebrochen, sondern konnte weiter für sich dieses Tempo hochhalten und auch diese Spannung und die Intensität hochhalten und das Break machen. Das war eine ganz beeindruckende Geschichte und vielleicht wirklich auch eine Entwicklungsstufe.
Das war halt vor allem eine Spiegelung zum Ende des dritten Satzes. Da geht dieses enge Spiel gegen ihn aus, hier geht es für ihn aus. Auch interessant, Djokovic hat nachher gesagt, ja, bei ihm ist so ein bisschen eben die Anspannung rausgegangen nach dem dritten Satz und bei Zverev ist sie es eben nicht. Und es ist wirklich eine der ältesten Tennisgeschichten, dass nachdem man so einen engen Satz verliert, dann halt der schnelle Break kommt. Ich meine, wir haben es im anderen Halbfinale gesehen, über das wir gleich noch sprechen, da ist eine sehr ähnliche Situation passiert und ist ja auch völlig normal. Und Djokovic gehört normalerweise zu den ganz wenigen, die das vermeiden können. Hier hat Zverev vermeiden können und du hast gesagt, hat den Satz dann ja sogar relativ souverän nach Hause gebracht, ohne zu sehr in Schwierigkeiten überhaupt zu geraten.
6-4 ging der vierte Satz an Alexander Zverev. Im fünften Satz, da hatte sich dann Djokovic die Seele genommen. Alexander Zverev konnte nicht mehr viel entgegensetzen. Er hat dann gleich sehr schnell Break kassiert, auch dann gleich das Break zum 4-0 kassiert und dann sah alles so aus, als wäre es sehr schnell zu Ende. Dann stellte Zverev mit eigenem Aufschlag auf 5-1, konnte sich dann nochmal das Break zum 5-2 holen, aber dann hat Djokovic nicht mehr losgelassen und sich den Satz zum 6-2 geholt. Und auch das ist dann nochmal das Unterstreichen der Ausnahmestellung, der besonderen Stellung von Novak Djokovic. Der hat dann sofort zugegriffen und ich habe ja wirklich immer so ein bisschen die Würgeschlange vor Augen. Alexander Zverev wollte nochmal raus, aber Novak Djokovic hat den Griff dann nochmal ein bisschen fester angezogen und dann kam Zverev dann nicht mehr raus.
Ja, vor allem, da müssen wir auch kurz drüber sprechen. Der Break oder wie das Break holt, ist relativ sensationell. Auch wieder ganz langer Ballwechsel. Er manövriert Zverev über den Court, der bekommt ganz viel zurück und auf einmal zieht Djokovic einen Stop-Ball mit der Rückhand. Den erläuft Zverev noch irgendwie, muss dann aber den Großteil des Courts offen lassen und da legt Djokovic den rein. Mhm. Und das war wirklich beeindruckend gemacht. Also wenn wir jetzt von der Seele reden, da hat er sich die Seele genau in dem Moment genommen. Und dann kam auch für 10, 15 Minuten nicht mehr viel von Zverev. Aber das war schon brutal von Djokovic, wie er den Punkt gewonnen hat. Und das zweite Break kommt dann wirklich aus ein bisschen fast, wie man es erwarten würde. Eine Vorhand ins Außen über Kopfball, der locker irgendwie 3 Meter im Aus ist. Und da hat er ihn dann geknackt gehabt. Und dann hat er besprochen oder erzählt, wie er dann nochmal so ein bisschen zurückkommt. Das ist auch ein relativ langes Aufschlagspiel, was er sich dann holt, das Break holt. Aber Djokovic zeigt dann im allerletzten Spiel nochmal, worüber wir noch gar nicht geredet haben, was ihn aber dann normalerweise ja so sehr auszeichnet. Und zwar sehr, sehr gute Returns. Also wenn er die ins Finale mitbringt, dann viel Spaß. Vorher waren die, fand ich, so nicht zu sehen, auch weil Zverev natürlich gut aufgeschlagen hat, aber im letzten Spiel hat er sie dann nochmal rausgeholt.
Alexander Zverev steht jetzt 0-11 in Best-of-5-Matches gegen Top-10-Spieler. Das ist das Match, was er sich am wenigsten wird vorwerfen müssen.
Ja, ich habe jetzt nicht mehr alle auf dem Schirm, aber es sind einige 5-Satz-Matches natürlich dabei gewesen. Vorwerfen wird er sich nicht, ärgern wird er sich schon. Ich meine, es gibt Gründe, dass er bisher noch keine Top-10-Matches bei Grand Slams gewonnen hat. Manchmal sind sie sehr offensichtlich, manchmal nicht so offensichtlich. Er ist noch eine Stufe eben hinter den Spielern, die bisher Grand Slams gewonnen haben. Er kommt immer näher ran. Das heißt nicht, dass er jetzt noch näher rankommen muss. Karrieren verlaufen nicht linear, aber wir haben sicherlich gerade eine der besten Phasen seiner Karriere gesehen.
Und Novak Djokovic steht im Finale und er trifft auf Daniil Medvedev. Und der hat gestern ein, ich möchte sagen, relativ ereignisarmes Spiel gewonnen gegen Felix Auger-Aliassime. Und hier ist dann vielleicht auch eine einzige Statistik beziehungsweise eine einzige Begebenheit dann die am Ende das Ganze gebracht hat im ersten Satz bei 3-3, als sich Daniil Medvedev das Break geholt hat und als er dann ja so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Felix Auger-Aliassime gebrochen ist, weil er hat nämlich in diesem siebten Spiel des ersten Satzes hat er einfach sofort dafür gesorgt, dass hier mit einem zu Null Spiel, dass Felix Auger-Aliassime keine Chance mehr hatte. Es war ein zu Null verlorenes Spiel von Felix Auger-Aliassime, der bis dahin einen sehr guten Aufschlagtag hatte, beziehungsweise bei eigenem Aufschlag einen guten Eindruck gemacht hatte, aber Daniil Medvedev holt sich diesen Aufschlag zu Null von Felix Auger-Aliassime, gewinnt den ersten Satz mit 6-4. Im zweiten Satz führt Auger-Aliassime mit 5-2 und jeder hat damit gerechnet, ja, wir gehen in einen dritten beziehungsweise vierten Satz. Auger-Aliassime kann das Ganze auf Augenhöhe gestalten. Dann hat Daniil Medvedev im zweiten Satz eine Stufe hochgeschaltet, vielleicht sogar zwei Stufen hochgeschaltet, was seine Defensive angeht. Und das ist auch das, was ja immer alle sagen über Daniil Medvedev. Er hat die außergewöhnliche, die vielleicht einmalige Gabe, aus einer Defensivposition einen Offensivball zu spielen. Und auch das hat er hier wieder hervorragend gemacht, hat den zweiten Satz mit 7-5 gewonnen. Ja, und im dritten gab es für Auger-Aliassime nichts mehr zu holen. Den dritten holt sich Daniil Medvedev mit 6-2. Das war mal wieder ein absolutes Statement von Daniil Medvedev und vor allen Dingen die Zeit im zweiten Satz zwischen 2-5 und 7-5. Die war
ja, klar,
bemerkenswert gut.
Ja. Ja, absolut, keine Frage. Vor allem hat den ersten über den Aufschlag dominiert, du hast schon das Break angesprochen. Und zeitgleich hat Medvedev im ersten Satz irgendwie 80% erste Aufschläge drin gehabt und 80% der Punkte beim Aufschlag gewonnen. Also da wäre es oder so schwer geworden. Aber im zweiten Satz war Auger-Aliassime eigentlich der bessere Spieler. Da hat Auger-Aliassime auch gezeigt, wie er Medvedev in Gefahr bringen kann, dass er sehr konzentriert und präzise seine Ballwechsel gestaltet, versucht viel über die Vorhand zu kommen, viel Cross gegangen, was mir da noch gefehlt hat, dass er sich mal getraut hat, die Linie entlang zu gehen und eben nicht immer nur Inside-Out zu spielen. Aber bis auf das war es wirklich sehr, sehr gut von Auger-Aliassime. Er steht dann bei 5-3 an eigenem Aufschlag auch bei 30-0. Da sind dann zwei kleine Wackler drin. Er spielt sich dann aber mit einem richtig schönen Volley den Satzball, da kommt dann Medvedev so, wie du schon beschrieben hast, wunderbar aus der Defensive, ziemlich langer Ballwechsel, arbeitet sich mit jedem Schlag einen Schritt näher an die Grundlinie und holt da den Punkt. Zweiter Satzball verläuft ein bisschen ähnlich und das war Medvedev in allerhöchster Form und dann knickt Auger-Aliassime auch ziemlich ein, muss man sagen. Da gewinnt dann Medvedev 14 von 16 Punkten am Stück, inklusive einem sehr schnellen Start im dritten Satz und dann ist es vorbei und Auger-Aliassime wirklich viel gemacht, aber er scheitert eben daran, dass er sich nicht traut, den Vorhand-Trigger zu setzen. Er scheitert daran, dass er keinen der Breakbälle abwehren kann, 0 von 5. Er scheitert daran, dass er 10 Doppelfehler macht und all das hat Medvedev eben nicht getan und er war dann übers Match gesehen doch um einiges besser als Auger-Aliassime.
Wenn man diese beiden Halbfinals betrachtet, sieht man dann auch noch, was Auger-Aliassime dann noch so ein bisschen fehlt, die ganz Großen zu ärgern. Er ist ein fantastischer Spieler, er ist ein super athletischer Spieler, er hat einen tollen Aufschlag, er hat eine tolle Vorhand, aber es fehlt noch ein Stück. Und das Stück ist noch ein bisschen größer als das von Alexander Zverev, was der zu gehen hat.
Ja, und das sind dann natürlich die Sachen, wo man nur noch spekulieren kann. Ich glaube, wenn man lang genug Tennis schaut, dann kann man irgendwie absehen, wer wohl nach oben kommen wird. Nur es ist ja schwer zu sagen, was oben passieren wird. Keiner von uns kann sagen, wird Zverev jeden Grand Slam gewinnen, würde er jeden Top-10-Spieler besiegen, Chancen sind da oder sind relativ hoch, aber wir wissen es einfach nicht. Selber Auger-Aliassime, hat der noch irgendwelche Entwicklungsstufen in sich oder hat der jetzt auch sein Plateau erreicht? Das ist nicht abzusehen. Das sind dann wirklich diese marginalen Unterschiede. Ich meine, wenn Auger-Aliassime hier nur einen Doppelfehler statt 10 macht, vielleicht kommt er in vierten, vielleicht kommt er in fünften Satz. Wenn er sich traut, mit der Vorhand die Linie entlang zu gehen, vielleicht kommt er in vierten oder in fünften Satz. Aber da sind wir dann wirklich eben in diesen kleinen Nuancen unterwegs. Und da finde ich sehr schwer zu sagen, wer diese Nuancen dann für sich entscheiden kann und wer sie am Ende nicht wird entscheiden können.
Wie häufig haben wir die Fähigkeiten von Daniil Medvedev jetzt schon ja so ein bisschen staunend, vielleicht auch so ein bisschen lächelnd, niemals herabwertend lächelnd, aber immer lächelnd begleitet, was er kann, dass er Aufschlagspiele, sehr eigene Aufschlagspiele innerhalb von 45 Sekunden durchbringen kann, einfach 4 Aufschläge da reinsetzen und dann das, den Service-Wunder zu spielen, beziehungsweise das Ass zu spielen. Wie häufig haben wir darüber gesprochen, dass er aus der Defensive in die Offensive kommen kann mit einem Schlag, dass er wirklich die vielleicht einmalige Möglichkeit hat, solche Bälle in ein Positives für ihn zu wandeln. Wie häufig haben wir darüber gesprochen, dass er sich unglaublich gut bewegt und dass er wirklich auf dem Platz wirklich schwer zu überwinden ist. Wie häufig haben wir darüber gesprochen? Und jedes Mal aufs Neue ist es wieder beeindruckend zu sehen, was Daniil Medvedev auf dem Platz macht.
Jetzt die Frage, kann er das auch im Finale?
Ja, meine, das ist die gute Frage.
Er hat schon im Finale gegen Djokovic gespielt, müssen wir ehrlich sein, da war auch nicht gut. Da hat er ziemlich am Deckel bekommen von Djokovic und ist total flach oder ja, flat, sagen die Amerikaner. Also irgendwie da war die Luft raus. Ist sie diesmal drin? Wenn ja, kriegen wir wahrscheinlich ein sehr unterhaltsames Match. Wenn nicht, dann könnte es ein bisschen ähnlich verlaufen wie bei den Australian Open. Also ich bin gespannt. Das sind dann eben die Sachen, die sind nicht mehr vorhersagbar im Tennis. Kann er in so einer Situation jetzt die beste Leistung abrufen oder kann das nicht?
Daniil Medvedev und Novak Djokovic spielen das Finale und wir werden Historisches erleben. Auf jeden Fall werden wir Historisches erleben. Entweder wir erleben den Grand Slam von Novak Djokovic oder wir erleben Daniil Medvedev, wie er seinen ersten Grand Slam gewinnt und Novak Djokovic und dessen ja, vielleicht letzten großen sportlichen Traum ja, hindert. Mann, bin ich gespannt auf dieses Match am Sonntagabend. 22 Uhr deutscher Zeit geht es los. Heute Abend gibt es natürlich das Frauenfinale und da werden wir dann natürlich direkt danach werden wir unseren Podcast dazu aufnehmen und dort dann über dieses Finale sprechen. Wir sind auch bei Twitter dann dabei und werden das Spiel begleiten. Also eine ganze Menge haben wir dann auch noch vor. Das waren die Herren-Einzel-Halbfinals, die quasi nichts übrig ließen an Spannung beziehungsweise an Spektakel. Wir haben auch noch so ein paar andere Matches, die es gestern Abend gab. Zum Beispiel im Damen-Doppel sind die Finalistinnen ermittelt worden. Auf der einen Seite haben Sam Stosur und Zhang Zhuai zum zweiten Mal nach 2019 bei den Australian Open das Finale erreicht. Sam Stosur, die 2005 und 2006 schon Grand Slams gewonnen hat, im Doppel hat jetzt auf der Zielgerade ihrer Karriere mit Zhang Zhuai dann ja wieder zurück zueinander gefunden, weil die haben sich zwischendurch einmal wieder getrennt als Doppelpartnerin, sind jetzt wieder zusammen, haben hier das Finale erreicht durch einen Zweisack-Sieg gegen Alexa Guaracci und Desiree Krawczyk. Und sie treffen auf Corey Gauff und Katie McNally. Die waren gestern ja die Profiteurinnen von der Aufgabe von Luisa Stefani, die im Tiebreak ja mit dem Knie hängen geblieben ist, quasi im Boden und dann sich das Knie verdreht hat und dann aufgeben musste. Gauff McNally gegen Stosur Zhang und wir können nur die Daumen drücken, dass Luisa Stefani nichts Schlimmeres passiert ist.
Ja, vor allem nach dem Sommer. Ich meine, sie hat in diesem Jahr den Durchbruch geschafft, gewinnt dann ja völlig überraschend bei Olympia im Damendoppel die Bronzemedaille, dominiert danach so ein bisschen den Hardcourt-Sommer zusammen mit Dabrowski und verliert dann hier eben ja, wegen einer Verletzung. Also, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern, bis wir da wirklich rausgefunden haben, was passiert ist. Man kann ihr nur die Daumen drücken, dass sie schnellstmöglich wieder zurückkommt. Für die Amerikaner natürlich eine tolle Geschichte, dass Gauff und McNally hier im Finale sind, auch wenn sie da wahrscheinlich schon als Außenseiterinnen reingehen, aber sollten sie es gewinnen, ja, das wäre natürlich eine ganz schöne Nummer.
Das wäre eine ganz schöne Nummer. Es war 2-1 im Tiebreak des ersten Satzes und als Stefani umgeknickt ist, ist sie sofort zu Boden gesunken und alle drei anderen Spielerinnen haben den Ballwechsel noch weitergespielt. Das war ein sehr komisches Bild. Ich hatte erst das Gefühl, dass die gedacht haben, dass Stefani sich nur wegduckt jetzt dann, um den Ballwechsel nicht zu stören, beziehungsweise um den Ball nicht auf den Körper zu bekommen. Aber sie krümmte sich dann vor Schmerzen und musste das Match dann am Ende aufgeben. Gauff McNally hätten gerne einen anderen Weg gehabt, um ins Finale zu kommen. So ist es jetzt dieser etwas kürzere Weg. Im Mixed haben letzte Nacht oder gestern Abend dann Desiree Krawczyk und Joe Salisbury das Finale erreicht. Sie haben gegen Jessica Pegula und Austin Krajicek gewonnen. Krawczyk und Salisbury spielen gegen Juliana Olmos und Marcelo Arevalo. Über die beiden haben wir schon gesprochen. Aber Joe Salisbury ist der Spieler der Stunde, weil er kann hier den Doppel-Grand Slam schaffen. Im Mixed zusammen mit Desiree Krawczyk Und er hat es gestern auch geschafft, seinen zweiten Grand Slam mit Joe Salisbury zusammenzuholen. Er hat nämlich im Finale, in einem sehr guten Finale, gegen Jamie Murray und Bruno Soares gewonnen mit 3-6, 6-2 und 6-2. Ich habe anderthalb Sätze gedacht, können hier Murray und Soares auf ihre alten Tage nochmal einen Grand Slam gewinnen. Aber Rahm und Salisbury sind dann doch die ja konstanteren gewesen. Salisbury, der Jüngste in dieser Runde, Rajiv Ram jetzt auch schon 37 Jahre, spielt auch schon seit 16 Jahren Doppel. Auf die alten Tage haben die beiden jetzt zum zweiten Mal den Grand Slam gewonnen. 2020 haben sie die Australian Open zusammen gewonnen. Und ja, das ist auch schon stark, was sie hier gemacht haben.
Und ich meine, bei Olympia war er ja auch dabei und hat da Murray fast noch in Richtung Medaillenrunde ziehen können. Er war da schon der bessere Spieler. Am Ende hat es da nicht geklappt. War auch eine ganz enge Geschichte. Und ja, Salisbury ist ja wirklich für einen Doppelspieler noch relativ jung, 29. Er hat noch ein gutes Jahrzehnt vor sich. Und er ist auf jeden Fall einer der kommenden Namen, während die anderen drei eben jetzt noch nicht unbedingt im Rentenalter sind, aber auch nicht mehr allzu weit vom Tennis-Rentenalter entfernt. Und ich meine, Ende war es der Sohn von Soares, glaube ich, der auf dem Court war.
Genau.
Das hat uns schon ein bisschen verraten, eben, dass sie nicht mehr die Allerjüngsten am Start sind.
Ja, Rajiv Ram ist 37 Jahre alt und hat jetzt seinen zweiten Grand-Slam-Titel geholt im Doppel. Im Mixed hat er auch einen Grand-Slam-Titel und bei olympischen Medaillen hat er im Silber im Mixed geholt 2016. Und 2019 hat er die Australian Open im Mixed gewonnen. Also Rajiv Ram auf seine späten Tage hat er nochmal ein paar Grand-Slam-Titel dann eingeheimst. Das waren die Ergebnisse von heute. Wir haben einen bemerkenswerten Tag erlebt und wir im Leben noch zwei bemerkenswerte Tage. Und jetzt, Philipp, darfst du das letzte Mal tippen. Wer gewinnt das Frauenfinale zwischen Leila Fernandes und Emma Raducanu?
Ja, da bleibe ich wirklich bei meiner Analyse von gestern. Ich denke, dass Fernandes nicht die Power hat, um Raducanu wirklich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Natürlich, sie kann diese Winkel gehen. Sie hat eine fantastische Abwehr. Aber ich glaube, dass Raducanu sich das ja nicht bemüßigt fühlen wird, da jetzt ihren Spielstil oder ihre Komfortzone verlassen. Und ich glaube, dass sie besser ist in dem, im Moment zumindest noch besser ist in dem, was sie dort tut als Fernandes. Und daher denke ich, dass sie das in zwei Sätzen gewinnen.
Ich denke auch, dass Emma Raducanu das gewinnen wird und deswegen können wir nach unseren Erfahrungen der letzten Tage, was das Frauenturnier angeht, jetzt schon sagen, Leila Fernandes, herzlichen Glückwunsch. Am 20. Jahrestag von 9/11 kannst du hier deinen ersten Grand Slam holen. Wir freuen uns mit dir. War ja auch eine lustige Geschichte, das können wir noch einmal gerade besprechen, dass das Herrenhalbfinale mit einer halben Stunde Verspätung angefangen hat, weil Joe Biden, der Präsident, in New York angekommen ist. Heute gibt es Feierlichkeiten zu diesem 20. Jahrestag, beziehungsweise einen Gedenktag zu diesem 20. Jahrestag von 9/11 und dass er dann den Verkehr aufgehalten hat und dass die Leute nicht ins Stadion gekommen sind. Und es hat dem Match keinen Abbruch getan, aber heute Nacht war ich dann nicht so ganz amüsiert darüber, dass es eine halbe Stunde Verspätung gab.
Das kann ich verstehen.
Ja. Das war's für heute mit unserem Podcast zu den US Open, zu einem Halbfinals bei den Männern, die nicht viel zu wünschen übrig gelassen haben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und insgesamt können wir uns nur bedanken, dass ihr da immer zahlreich zuhört. Es tut mir leid, wenn es heute zwischendurch so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten gegeben hat. Ich habe nicht viel geschlafen heute Nacht und wir haben insgesamt nicht so richtig viel geschlafen in den letzten 14 Tagen. Das möge man uns ein bisschen nachsehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Von 0 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.